Shoppingcenter stehen vor einem grundlegenden Wandel. Verändertes Konsumverhalten, neue Anforderungen der Mieter und technologische Entwicklungen wie der Einsatz von KI prägen den Markt spürbar. Was macht ein erfolgreiches Center heute aus? Welche Mieter funktionieren? Und wie sieht das Shoppingcenter der Zukunft aus? Darüber sprechen wir mit einem externen Gast, Paul Louis, Managing Director im Asset Management bei Unibail Rodamco Westfield, sowie mit Managing Director und Head of Retail Services Christoph Schaaf. Moderiert wird die Folge wie gewohnt von Managing Director Andreas Völker. Also bleibt dran und viel Spaß bei der Folge.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel.
Ja, auf diesen Termin habe ich mich besonders gefreut. Nicht nur, weil der in Düsseldorf stattfindet, sondern auch über eine meiner Lieblings-Asset-Klassen geht, nämlich um Shopping Center. Ich begrüße wieder einen Gast zu diesem Thema, nämlich Paul Douet von Unibail Rodamco Westfield. Und Paul wird sich heute dem Gespräch stellen mit unserem Head of Retail Services, Christoph Schaaf, den auch unsere Hörer schon von vorangegangenen Podcasts kennen, als versierten Einzelhandelsfachmann, aber eben auch nicht nur für die High Street, nicht nur für Vermietung, sondern auch für Investment und für Shopping Center. Also es kann ein sehr spannendes Gespräch werden, freue ich mich sehr, begrüße beide und würde gerne gleich mit Paul anfangen. Was hat dich zur Asset-Klasse Shopping Center geführt und was machst du eigentlich bei Unibail Rodamco Westfield den ganzen Tag?
Also erstmal vielen Dank für die nette Einladung und für die Ehre, dass ich bei euch Gast sein darf. Es war Zufall, dass ich zu der Asset-Klasse und überhaupt zu der Immobilienwelt gekommen bin. Ich habe Finanz studiert und gleich nach meinem Studium habe ich in der Investment-Banking-Welt angefangen, in London damals, in Mergers and Acquisitions. Und nach dieser Zeit bin ich einfach zu Immobilie quasi gewechselt, zu einer Firma, die ein bisschen damals den Ruf hatte, einen Spirit, ein bisschen ähnlich wie die Investment-Banking-Welt anbieten konnte, und zwar Unibail Rodamco, damals in Paris, das war 2010, das heißt, ich bin mittlerweile 16 Jahre in dieser Firma und ich bin auch die letzten 16 Jahre meiner Karriere in der Immobilienwelt gewesen. Ich kann aber definitiv sagen, dass diese Asset-Klasse ist die mir am meisten taugt, die am meisten Spaß macht von allen, mit denen ich zu tun hatte. Nicht, dass die anderen nicht, nicht interessant sind, aber ich finde die Shopping-Center-Asset-Klasse schon die komplexeste ist und die am meisten was zu tun hat mit dem täglichen Leben, täglichen Herausforderungen. Und daher habe ich wirklich immer Spaß damit gehabt. Hab immer damit.
Zu dem Spaß, den man mit Shoppingcentern haben kann, kommen wir später noch. Aber vielleicht zunächst einmal, wie viele Shoppingcenter betreut ihr in Deutschland und vielleicht auch weltweit?
Ja, wir sind eigentlich kein Betreuer oder Betreiber in der puren Sinne. Wir sehen uns eher als Besitzer, Investor, Entwickler und Betreiber natürlich. Aber für uns der Besitz spielt eine große Rolle. Das heißt, das reine Betreiben ist für uns nicht genug. Wir mögen es, Skin in the Game zu haben, wenn wir ein Objekt betreiben. Und wir betreiben und besitzen 66 Shoppingcenter weltweit in der EU, in Europa, für 2/3 davon und 1/3 in den USA. Wir sind kein globaler Player, sondern wir sind wirklich auf die Hauptstädte oder die Metropolen fokussiert. Und wenn man sich vor allem die EU oder Europa anschaut, sind wir fast nur in den Hauptstädten. Und in Deutschland haben wir 5 Shoppingcenter. Also von den 66 haben wir 5 in Deutschland.
Hattest du eigentlich darauf geantwortet, was du bei URW machst? Ich glaube noch nicht, ne? Weil das ist, glaube ich, auch ganz spannend.
Das habe ich mir notiert, das okay. Hätten wir am Ende noch bekommen.
Aber es ist vielleicht ganz, ganz interessant, auch zu verstehen, was du eigentlich machst. Und es ist ja auch eine relativ große Region, die du verantwortest.
Ja, also ich bin Geschäftsführer und Managing Director für eine Region, die Central Europe heißt, die 4 Länder beinhaltet: Deutschland, Österreich, Polen und Tschechien. Und mein Fokus ist auf Asset Management, das heißt die Strategie, die Entwicklung der Strategie unserer Region, der jeweiligen Objekten, die wir in dieser Region haben. 16 haben wir im Besitz, von den 66, die Gruppe besitzt. Marktbewertung über 10 Milliarden Euro. Jährliche Netto-Mieteinnahmen 550 Millionen Euro in etwa ist die Größenordnung, von was ich verantworte sozusagen.
Ja, mit denen konnten wir uns auch schon intensiver beschäftigen in der Vergangenheit. Wir haben hier und da ja zusammengearbeitet, wie in München, in Pasing natürlich, aber auch in Leipzig, Höfe am Brühl, das Minto in Mönchengladbach und auch das Palais West in Recklinghausen. Was verbindet diese Shopping Center nicht? Also nicht nur, dass ihr die gebaut habt zum Teil auch übernommen habt und gemanagt habt. Was ist eure Philosophie, die man an den Objekten ablesen kann? Worauf liegt der Wert?
Also, dass die Erfahrung für die Kunden und für die Händler die beste ist, die es gibt. Also wir sind in einer Asset-Klasse, die ziemlich intensiv ist zu managen. Es ist nicht wie ein Bürogebäude. Es wird gebaut, geliefert, abgegeben an den Nutzer und dann tschüss damit. Ich übertreibe es ein bisschen, aber ich habe Ruhe für die nächsten 10 Jahre, weil mein Objekt ist ganz neu. Ein Shopping Center ist sehr intensiv. Da muss man ständig dran arbeiten. Es wird oft gesagt, dass es ein Shopping Center ein bisschen wie ein Muskel ist. Es muss ständig trainiert werden, sonst wird der Muskel arm, flach, klein. Und wir legen viel Wert auf diese Betreiberintensität, diese Betreiberfokus. Wie sieht man das bei uns? Großer Fokus auf Design, Architektur, Attention to Details allgemein bei uns sieht man an mehreren Stellen. Die Qualität der Erfahrung, die Qualität des Empfangs. Übrigens, wir sind die Erfinder von dem Konzept einer Reception Desk und nicht mehr ein Infodesk. Das haben wir vor 15 Jahren eingeführt in unseren Shopping Center. Das heißt, man wird von einer Rezeptionsdame oder Mann empfangen, analog zu einer Hotelerfahrung sozusagen. Die Qualität der Toiletten ist uns sehr wichtig. Das ist oft das Erste, das an man sich erinnert als Kunde. Wie sauber waren die Toiletten? Wie qualitativ waren sie? Und für uns ist es sehr wichtig. Außerdem die Qualität des Angebots, und zwar die Qualität der Marken, die Qualität der Konzepte, dass wir die Konzepte, wenn sie nach Deutschland beispielsweise kommen, wollen wir unbedingt die Ersten sein, die diese Konzepte empfangen und eröffnen. Es gibt dieses Überraschungseffekt, es gibt die Menschen wollen natürlich solche Konzepte zuerst besichtigen, wenn sie zuerst eröffnen. Und wir haben sogar als Ziel, dass wir jährlich 10% unseres Angebots rotieren, wenn das auf Deutsch was sagt. So eine Rotation von 10% ist unser jährliches Ziel. Was heißt das? Dass wir, wenn man ein Shopping Center hat mit 200 Läden, was ein guter Durchschnitt bei uns ist, heißt es, dass ich jährlich 20 neue Erfahrungen erleben kann als Kunde, spricht von wirklich neue Markteintritte, aber auch Konzepte, die wir fördern, manchmal zwingen, sich zu renovieren, damit sie ein frisches Konzept anbieten.
Christoph, wie siehst du das als Retail-Experte? Wie siehst du die Position der Westfield Shopping Center in Deutschland, auch im Vergleich zu anderen Konzepten. Wie siehst du die Shopping Center auch in Relation zur High Street?
Ich bin ja auch schon lange in dem Segment tätig, 25, 26 Jahre. Und mein Fokus kam immer aus der High Street. Ich habe ja am Anfang Vermietung gemacht, war in der High Street und da war natürlich das Shopping Center total im Spannungsfeld. Und das war Anfang 2000 und da hat das richtig geclasht. Also da kamen ja auch viele Shopping Center, die aus dem Boden gekommen sind, wo große Fragen sich gestellt worden sind. Was für einen Einfluss hat es auf die High Street? Und es hatte natürlich auch auf die High Street großen Einfluss. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, aus heutiger Perspektive glaube ich, dass beide ihre Existenzberechtigung haben. In einer gewissen Summe oder in einem gewissen Volumen. Und es gibt eben Standorte, wo ein Shoppingcenter einfach die Destination dieser Stadt ist. Also zum Beispiel Minto. Mönchengladbach ist ein so starker Standort, wo letztendlich auch viele Leute von weit her kommen, weil er so attraktiv ist und geblieben ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob ohne ein Minto das Mönchengladbach attraktiv geblieben wäre, nur mit der Hindenburgstraße. Das glaube ich nämlich nicht. Und insofern ist Mönchengladbach eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es auch Städten gut tut. Und dass es natürlich Städten auch gut tut, wie du gesagt hattest, eine Weiterentwicklung des Shoppingcenters, eine Rotation, Turnaround, wie auch immer, an Konzepten, weil das ist ja letztendlich auch das Spannende. Und ich kann mich noch erinnern, als ich eines eurer ersten Westfields gesehen habe, und das war natürlich schon sehr innovativ, diese über zwei Etagen großen Schaufensterfronten, wo man gesagt hat, das kostet A, sehr, sehr viel Geld und nimmt natürlich auch irgendwie viel Fläche ab, weil es auch Lufträume waren, die gerade im Eingangsbereich natürlich für die Brands entstanden sind. Aber es war natürlich der richtige Weg, weil wir wissen heute auch alle, dass natürlich Branding, Fronten, Storytelling das Wichtigste ist in dem Segment, in dem wir alle tätig sind. Und von der Seite her ist Westfield, Unibail für mich immer die Vorreiter gewesen, wie man wirklich Shoppingcenter auch bauen kann, sollte, für die Besucher, für die Konsumenten und es letztendlich auch integriert ist, ja gerade bei euch in Standorte, in Cities, in Quartiere, wie auch immer und damit auch lebenswert wird für die Zukunft.
Ja, das kann ich eigentlich bestätigen. Das erste Westfield Center, was ich besichtigen durfte, war Shepherd's Bush, White City in London. Und da war ich tatsächlich geflasht, nicht nur von der Größe, sondern insbesondere von der Architektur, auch von der, sag ich mal, von der Bandbreite an Qualitäten. Man sah eben ganz deutlich nicht Schema F, sondern sehr stark auf den Standort bezogen. Auch das Gastro-Element war damals schon, das ist jetzt locker 15 Jahre her, dass ich da war oder länger, das Gastro-Element war derart vielfältig und auch hochwertig, was es bis dato eben, ja quasi bis heute, fast gar nicht gibt in deutschen Shoppingcentern. Jetzt gibt es natürlich auch Westfield inzwischen in Deutschland und hier habt ihr ja auch versucht, Elemente dieses Konzeptes zu übertragen. Da kommen wir vielleicht gleich mal zu, was macht es so schwierig in Deutschland, vielleicht ein White City oder ein Stratford nach Deutschland zu bringen. Jetzt das jüngste Center, was ihr eröffnet habt, war Westfield in Hamburg, das Überseequartier. Da sind ja solche Elemente enthalten. Aber was ist da die Herausforderung im deutschen Markt, ein Shoppingcenter dieser Größenordnung und dieses Qualitätsanspruches zu eröffnen?
Es ist per se nicht so herausfordernd, wenn man wirklich auf einem grünen oder braunen Feld damit anfängt und angenommen man den Platz hätte, das zu bauen. Nur wir sind jetzt in 2026 und der deutsche Markt, den du dann vor ungefähr 25 Jahren begonnen hast zu begleiten, hat oder ist sehr stark expandiert und ist von quasi null auf ziemlich viele Shopping Center, obwohl wenn man die Dichte an Shopping Center pro Kopf, pro Einwohner rechnet in Deutschland versus vergleichbare Länder sieht man, dass Deutschland trotzdem auf der unteren Ebene liegt. Aber Deutschland hat eine starke High-Street-Kultur, immer noch, hat immer gehabt und immer noch. Und aufgrund der hohen Anzahl an relativ großen Städten, die Deutschland zählt, die, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es 80 Städten mit über 100.000 Einwohnern in Deutschland. Das ist sehr, sehr hoch. Mhm. Ich glaube, Frankreich hat 15 oder so. Heißt es, das ist 80 relativ gute oder wesentlichen High Streets in Deutschland für 80, 85 Millionen Einwohner. Und wenn du dazu ein paar Shopping Center hast, dann fängt es an, dass der Markt ein bisschen irgendwann ein bisschen satt ist mit einem zu großen Angebot. Was ich damit sagen will, ist, dass der Markt ist heutzutage reif mit genug Retailflächen. Was der deutsche Markt zu wenig hat, sind qualitative Retailflächen. Und der Prozess, den wir jetzt begleiten, ist wirklich diese Umwandlung von boring, nichts besondere Retail-Destinationen ins lebendige, inspirierende, tolle Ambienten. Und wenn du was Neues baust, wie im Westfield Hamburg über Seequartier, ist es natürlich einfacher, das zu tun. Und da haben wir wirklich was Spannendes entwickelt, so ein Quartier mit einem relativ kleinen Shopping Center, das ist unter 100.000 Quadratmeter, wo aber der Anteil von nicht klassische Retail, sprich Freizeitangebot, sprich Gastronomie, über ein Viertel des gesamten Angebots ist, was selbst in Europa, aber vor allem in Deutschland einfach komplett neu ist. Also der Durchschnitt liegt ungefähr bei unter 10% in Deutschland, wenn ich die beiden Branchen zusammenzähle. Und wenn dazu die Architektur, der Design, die Qualität der Dienstleistungen, wie früher erwähnt, dazu zähle, dann hat man natürlich ein Produkt, das man nirgendwo anders finden kann am deutschen Markt. Es gibt auch Westfield Centro in Oberhausen, den wir besitzen, der auch zu dieser Kategorie zählt. Wirklich Destination mit alles drum und dran, Gastronomie, Freizeitangebot, Event, ein Arena, bald kommt ein Freizeitpark und ein Themepark mit Karls Erdbeerhof im Sommer. Jetzt eröffnen wir das modernste Kino Deutschlands in ein paar Wochen. Es gibt auch Alexa, muss ich sagen, von der Konkurrenz, Alexa in Berlin, wirklich ein toller Center, auch mit einer ähnlichen Philosophie. Genau, es gibt ein paar in Deutschland, aber definitiv nicht genug, die diesen Umwandlungsprozess begonnen haben.
Okay, spannend. Aber vielleicht nochmal zurück zu Christoph, weil er hat jetzt auch eine Antwort unterschlagen. Wie siehst du denn die Westfield Center in Deutschland in Relation auch zur High Street, zu auch anderen Centern? Wie entwickelt sich das aus deiner Sicht gerade im Markt?
Bevor ich darauf antworte, würde ich ganz gerne das, was du gerade gesagt hattest, Alexa. Ich war ja damals auch in der Verantwortung der Erstvermietung. Man muss sagen, das, was ich auch in London das erste Mal von Westfield gesehen habe, das war in ähnlicher Dimension ja auch dann in Berlin so angedacht. Und es war natürlich auch quälend, muss man sagen, den Einzelhändlern zu sagen, du musst aber dorthin, oder Food zu sagen, du musst ins zweite Obergeschoss, weil man damit Frequenz auch schafft. Und ich glaube, da ist Konsequenz einfach total wichtig, auch als Betreiber und Entwickler, nicht zu viel Raum den Mietern auch zu geben. Und eine der großen Fragen war beim Alexa damals, wie kriege ich eigentlich die Leute rüber auf die andere Straßenseite? Und die Leute schaffen das, über die Straßenseite zu gehen, wenn das Angebot eben positiv ist und attraktiv ist und so weiter. Und das macht Unibail Westfield eben auch sehr, sehr gut in einer Intensität, in einer Klarheit, die sehr gut ist. Und deswegen gehen ja auch viele Mieter gerne in solche Shopping Center. Und wie ich vorhin schon gesagt hatte, die High Street, bietet natürlich den Händlern eine Einzeldarstellung und man muss sich nicht in eine Center-Struktur einbringen. Du kannst ein bisschen mehr deine Öffnungszeiten selber strukturieren. Es gibt ja auch Events und so weiter und so fort. Center-Management-Kosten kommen natürlich, also die Nebenkosten in einem Shopping-Center sind natürlich auch immer relativ hoch. Auf der anderen Seite ist die High Street auch sehr teuer, was die Miete an sich betrifft. Und ich glaube, die Shopping-Center und die High Street, die brauchen sich gegenseitig. Und jedes Konzept gibt es teilweise dann auch auf der High Street oder auch im Shopping Center. Und Westfield ist ja gerade dabei, oder Unibail oder Amco Westfield ist ja gerade dabei, das, was Paul auch gerade schon gesagt hat, sozusagen sich weiterzuentwickeln, noch stärker den Fokus auf die besten Shopping Center, die man in Deutschland haben kann, oder auch europaweit, weltweit zu konzentrieren. Und die boring sind oder die eben nicht ganz so im Fokus stehen, dann eher an andere Betreiber oder an andere Center-Entwickler weiterzugeben.
Du kennst ja auch viele Mieter, betreust sie bei ihren Gesuchen. Wie sehen die Trends dort aus? Wir haben ja festgestellt, in den letzten Jahren stand der Einzelhandel ganz schön im Feuer. Covid hatten wir, natürlich die Rückgänge der Umsätze hier und da, vielleicht auch zu viel Fläche in manchen Standorten, eine Verlagerung auch des Fokuses der Einzelhändler, Konsolidierung. Und ja, wie sind die aktuellen Trends da aus? Ist die Konsolidierung abgeschlossen? Was sind die nächsten Trends im Einzelhandel? Was kommt da auf uns zu?
Also da werde ich mir gleich Paul natürlich zur Hilfe nehmen, der sicher noch tiefer auch in dem Segment drin ist. Aber was ich schon sagen kann ist, natürlich hat sich, und du hast es Paul vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ein Viertel war es, glaube ich, Leisure, Gastronomie in Hamburg. Das kann man schon erkennen. Also wir im Team selber verfolgen einige Konzepte, die aus dem Gesundheitsbereich sind. Longevity ist ein Riesenthema momentan, die auch große Flächen suchen. Das ganze Gaming-Thema, wie gesagt, Leisure, Food und. Das ist generell in der Gesellschaft angekommen und das findet man in der High Street, aber es findet man natürlich vor allem auch in den Shopping-Centern, weil die Flächen da sind, es manchmal auch ein bisschen günstiger da letztendlich ist, sich einzumieten. Und das ist schon ein starker Trend, der eigentlich so in den letzten 5-6 Jahren, würde ich sagen, entstanden ist. Wir hatten natürlich lange das Thema Luxus auch, das hat sich so ein bisschen abgekühlt. Aber da würde ich auf gar keinen Fall einen Haken dran machen, so nach dem Motto, das war's jetzt. Ich glaube, die Brands müssen sich halt immer wieder weiterentwickeln und nicht stillstehen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung immer an Brands gewesen. Da müssen auch Designer mal ausgewechselt werden und. Und dann funktioniert es schon. Und das kann man schon sagen, das ist ein Trend. Aber Paul, ergänz gerne. Vielleicht ein Trend noch, den wir festgestellt haben, die Flächen werden kleiner. So, das ist zumindest in der High Street zu erkennen, aufgrund der Kostenstruktur. Dafür aber fokussierter, mehr Brandbuilding, weniger Ware vielleicht auch drin und auch die bessere Verzahnung natürlich mit online.
Wie sieht es bei euch aus, Paul?
Also wenn ich einen Schritt zurück gehen darf, der übergeordnete Trend, den ich sehe, ist doch Qualität statt Quantität. Und das betrifft die Händler, die in den letzten Jahren, und Covid hat das natürlich beschleunigt, ihre Anzahl an Standorte reduziert, damit sie sich mehr auf eine kleinere Anzahl an Flächen konsolidieren konnten und die Anzahl der Flächen reduzieren. Aber im Umkehrschluss haben sie die durchschnittliche Größe dieser Standorte vergrößert. Inditex, die Modegruppe ist das Paradebeispiel davon. Der Trend hatte schon früher in Amerika begonnen mit Amerika ist Overmold, deadmold.com und so weiter. Alle kannten wir alle. Das ist auch nach Europa gekommen. Und das hat dazu geführt, dass die kleinere, nicht mehr relevante Shopping Center mussten sich neu erfinden, manchmal zusperren in einem gewissen Form. Das macht weniger die Schlagzeilen wie deadmalls.com, weil einfach Europa nicht so viele Retailflächen hat oder hatte wie Amerika. Nichtsdestotrotz sehen wir auch eine Konsolidierung auf weniger Flächen, aber qualitativere Flächen. Was die Händler betrifft oder den Handel betrifft, die Trends, die wir sehen, hast du früher erwähnt, aber sehe ich auch so. Gastro, großer Zuwachs definitiv. Und interessanterweise, wir haben auch, das ist ein Segment, wo die Preise, die Endpreise für die Kunden am meisten gestiegen sind aufgrund der Inflation der letzten Jahre. Und trotz das sehen wir definitiv einen Zuwachs an Gastroangebot und Gastrokonsum am Ende des Tages. Freizeitangebot außerhalb nur Kinos. Also wir sind gläubiger in Kinos nach wie vor. Aber neben der Kinowelt gibt es auch eine Vielfalt an Konzepte, an Angebote, dass man gut integrieren kann in einem Shoppingcenter und das definitiv Synergien hat zu der Gastronomie, zu der Zeit, die man verbringt in einem Shoppingcenter, Verweildauer. Das erhöht das am Ende des Tages.
Ich würde gerne nochmal bei Gastronomie einhaken. Klar haben wir den Trend schon lange. Anteil Gastronomie wird erhöht. Das machen quasi alle Betreiber von Shoppingcentern, weil das natürlich eine durchaus dynamische Nachfragegruppe war in Zeiten, wo vielleicht Textil ein bisschen zurückgegangen ist oder sich zurückgehalten hat. Aber wenn ich das wieder vergleiche mit Shoppingcentern in London oder in Paris oder wo auch immer, oft außerhalb Deutschlands, in Deutschland sind die Gastrokonzepte oft sehr offensichtlich Systemgastronomie und auch wirklich eher unteres Niveau. Also Fast Food im weitesten Sinne. Jetzt in Hamburg habt ihr es, glaube ich, geschafft, auch mal ein paar, ich will nicht sagen, inhabergeführte oder scheinbar inhabergeführte Konzepte zu etablieren. Ich hoffe, die funktionieren auch.
Die funktionieren hervorragend gut in Hamburg, ja, wirklich.
Ja. Und das zeigt ja auch, weil dieses schnell mal irgendwo einen vorgedruckten Sandwich zu bekommen oder einen Burger aus der Maschine, das kann es ja nicht sein. Ja? Also wenn ich gerade über Verweildauer nachdenke oder Qualität oder auch Erlebnis, dann warum gibt es so wenig gute Gastro-Destinationen in deutschen Shopping-Centern? Jetzt Beispiel Shepherd's Bush, da gab es einen eigenen Bereich mit Fine Dining, sage ich mal. Also mehrere Anbieter, die in diesem Segment tatsächlich erfolgreich waren und hoffentlich noch sind, das vermisse ich nach wie vor in den meisten Centern in Deutschland.
Also wenn du unsere Standorte in Deutschland besuchst, Westfield Centro in Oberhausen, Westfield Hamburg Überseequartier, Westfield Ruhrpark in Bochum, bieten wir genau das, was du jetzt beschreibst. Manchmal ist es auch Systemgastronomie.
Klar, das sieht nicht so aus.
Ich kenne auch sehr gute Ketten aus Deutschland, vielleicht darf ich sie nennen, aber die L'Osterias, die Asch dieser Welt, bieten Qualität, übrigens für einen guten Preis, gehören zu Systemgastronomie, werden super gut angenommen von Familien bis zu Businesskunden. Das funktioniert auch. Die brauchst du auch zu einem gewissen Teil, aber wir wollen auch die lokalen Players auch mit einbinden. Das haben wir sehr erfolgreich in Hamburg gemacht, wo sie mit uns auch Konzepte entwickelt haben. Und das dient auch zu der Lokalität, zu der Attraktivität eines lokalen Angebots von einem Shoppingcenter, definitiv. Und wir arbeiten dran, das nochmal zu verstärken in Westfield Ruhrpark in Bochum mit einem spezifischen Projekt, kleine Erweiterung, die auf dieses Thema fokussiert ist.
Christoph, wie siehst du das Thema?
Gastronomie? Ja, Gastronomie ist natürlich eins der Haupttreiber. Auch, ich meine, machen ja auch viel Leasing. Und es ist schon ein großer Anteil an Interessenten, die Flächen suchen, die sich auch immer weiterentwickelt haben. Also du hattest ja schon zwei Konzepte genannt. Ich kann mich noch an den zweiten Mal Piano-Standort erinnern, den wir gemacht haben, damals in Berlin. Das war so 2002. 1000 Quadratmeter, wo man gedacht hat, was ist das denn? Ich meine, den Standort gibt es heute noch, muss man auch mal sagen. Das hat sich, glaube ich, auch in den jüngeren Generationen einfach so festgesetzt. Man geht vielleicht heute nicht mehr so auf den Sportplatz oder sowas. Oder keine Ahnung, was man früher so gemacht hat. Muss ich selber mal drüber nachdenken. Aber man trifft sich eben sehr gerne einfach in der Gastronomie und verweilt dort. Aber man möchte es auch nicht immer so posch haben vielleicht. Und deswegen sieht man ja auch viele Gruppen dann, die dann in solchen Gastronomien hingekommen sind. Aber jetzt, ich hoffe, das Protokoll gibt es her, weil bevor die Frage nämlich nicht beantwortet wird, siehst du eigentlich irgendwas, wir hatten schon das Thema USA. Früher war mein Eindruck, vieles kommt aus den USA, international auch nach Europa, dann nach Deutschland. Siehst du eigentlich irgendwas aus den USA kommen, was den deutschen oder den europäischen Shopping-Center-Markt beeinflussen kann? Gibt es irgendwas Neues? Gibt es international irgendwas Neues, was wir vielleicht noch nicht sehen? Oder ist Europa mittlerweile so etabliert?
Also wenn ich das vergleiche zu der Ära, wenn wir die Hollister, die Apple, die Abercrombie & Fitch Markteintritte erlebt haben, so die Jahre 2010 bis 2016, 2017, dieser Zeitraum ist für mich ein bisschen vorbei. Aber ob wir wirklich nach Amerika schauen, um inspiriert zu werden, ganz ehrlich nicht. Mhm. Nicht mehr. Die Entwicklung der Branche in Europa ist wirklich selbst geführt. Wenn ich an die Modebranche schaue, der große Treiber des Zuwachs der Branche in den letzten Jahren war die Inditex-Gruppe aus Spanien. Die seine Expansion jetzt nach Amerika nicht beginnt, aber am Anfang gerade ist. Genau.
Zum Ende unseres Podcasts würde ich gerne nochmal auf das Thema Investmentmarkt zu sprechen kommen. Shopping Center als Investmentprodukt, Christoph. Das ist wieder da, oder?
Ja, also Paul kann sicherlich, weil er auch für die Transaktionen verantwortlich ist und wir gemeinsam da Themen hatten, auch noch mit einsteigen. Was man feststellen kann, nachdem wirklich das Tal der Tränen erreicht war, so ich würde mal sagen 2022, 2023, war die Aufmerksamkeit der Investoren auf das Thema Shopping Center wieder stark steigend. Woran lag es, muss man auch klar sagen, weil die Preise natürlich entsprechend nach unten gepurzelt sind und die Renditen durchaus attraktiv sind. Aber man muss auch sagen, dass es für viele Investoren aufgrund der mangelnden Liquidität an der einen oder anderen Stelle einfach zu groß ist. Shoppingcenter sind groß, wir haben gerade von 200 Flächen gesprochen in einem durchschnittlichen Shoppingcenter, großen Shoppingcenter. Das heißt also, wir reden über ein sehr großes Volumen und da sind eben viele institutionelle Investoren heute nicht bereit, so viel Equity auch reinzugeben. Aber das Interesse ist auf jeden Fall wieder da und ich glaube, man kann es so ein bisschen abstufen. Einerseits die sehr dominanten Shoppingcenter in einer Region, die auch ein gewisses Volumen haben und zu einem relativ attraktiven Preis auch in den Markt kommen. Da gibt es Interesse, auch internationaler Art. Und dann gibt es natürlich Shoppingcenter, die in einem Bereich von um die bis 50 Millionen, 60 Millionen sind. Da ist tatsächlich auch privates Kapital da, semi-institutionelles Kapital da, die einfach sagen, große Strukturen kann ich günstiger machen. Ich kann also meine nicht umlegbaren Kosten optimieren und kann nochmal die Rendite für mich weiter steigern. Und das sind, glaube ich, so die beiden Schwerpunkte. Und das kann man klar dann auch in diesen Zahlen ablesen. Ich hätte es mir nochmal so rausgesucht, 23 waren wir bei ungefähr 460 Millionen Transaktionsvolumen nur in diesem Segment. Und das ging dann Richtung 2025 auf 1,2, 1,3 Milliarden, waren dann schon so knapp 20 Deals. Und in 2026 haben wir immerhin schon 11 Deals gesehen für 300 Millionen roundabout. Also das wächst auf jeden Fall und das Interesse ist auf jeden Fall deutlich stärker, als es noch vor 2-3 Jahren war.
Und was zeichnet ein gutes Investmentprodukt in der Klasse der Shopping Center aus? Sind es eher die, sage ich mal, die risikoaversen Themen, langfristige Vermietung, kein Leerstand, professionelles Management? Oder wird der Markt tatsächlich auch von Objekten geprägt, die vielleicht Handlungsbedarfe aufweisen, eben Umnutzungs-, Repositionierungsbedarfe aufgrund von Leerstand oder weil eben die Struktur nicht mehr passt?
Also da würde ich ja auch wieder in diesen zwei Kategorien bleiben eigentlich. Also die großen, muss man ja eigentlich sagen, Core-Plus-Themen, aber manchmal zum Value-Add-Preis. Und das ist natürlich total spannend für die Investoren. Und dann gibt es natürlich schon die Opportunisten und die Value-Add-Kandidaten, Investoren, die in diese kleineren Shopping-Center reingehen. Dead Malls würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, aber wirklich Shopping-Center, die arge große Probleme haben und wo ein großer Betreiber vielleicht einfach sagt, das ist auserzählt jetzt für mich, da muss ein jemand rein, der kleinere, schlankere Strukturen hat und dementsprechend das nach vorne bringen kann. Und da gibt es gute Beispiele. Und wie die auch umgewandelt werden, teilweise ist es auch, was die Struktur der Mieterschaft betrifft, geht es vielleicht von so einem Medium-Segment eher in ein Fachmarktsegment. Ja, also es gibt ja durchaus Beispiele auch Shopping-Center, die dann in eine Richtung vertikale Fachmarktzentren entwickelt worden sind. Und Fachmärkte funktionieren natürlich sehr, sehr gut. Und das kann durchaus auch eine Lösung sein, die zukünftig tragfähig sind.
Wunderbar. Vielleicht ganz zum Schluss nochmal die Frage, welches ist euer Lieblingsshoppingcenter in Europa? Christoph.
In Europa? Ja, das, was wir gerade besprochen haben, das Unibail Shopping Center oder Westfield Shopping Center in London. Das war auch das erste Westfield, was ich gesehen habe. Und ich muss sagen, immer noch, Da hängt schon so ein bisschen mein Herz dran, das Alexa, weil ich es auch so mit vermarktet habe und man immer noch sehen kann, dass die Struktur selbst nach fast 20 Jahren immer noch gut funktioniert.
Und Paul, wie sieht es bei dir aus?
Ich muss Westfield Hamburg über Seequartier nennen. Klar, weil es unser Flaggschiff ist, der letzte, den wir am Markt gebracht haben. Das war auch eine schwierige Geburt sozusagen. Nichtsdestotrotz ist das diese Destination ein Erfolg übrigens, ein Riesenerfolg. Besser wie wir erwartet hätten, besser wie die Händler erwartet hätten. Und wir sind sehr stolz, dass wir das erfolgreich eröffnen konnten mit dem Erfolg, den wir heutzutage haben.
Wir sind auch sehr, sehr froh, dass das Westfield Shopping Center in Hamburg eröffnet hat, weil wir seit vielen Jahren zuvor schon das Überseequartier Nord im Quartiersmanagement hatten. Und das war immer wie so ein abgeschnittener Arm von etwas, was noch kommen sollte, was aber jahrelang ja nicht fertig, noch nicht da war. Insofern, jetzt ist das Ganze zusammengewachsen und funktioniert, glaube ich, gerade auch außerhalb des Centers ganz gut mit der Verknüpfung, auch mit den Aktivitäten, die ihr anders als konventionelle Shoppingcenter, sage ich mal, auch eben aus dem Objekt heraus auf den Platz, auf die Straße bringt. Und das belebt das ganze Quartier sehr positiv, wie ich finde. Somit kommen wir zum Ende, obwohl eigentlich der Fragenkatalog noch lang ist und teilweise unbeantwortet geblieben ist. Insofern müssen wir wahrscheinlich noch mal eine zweite Folge als Fortsetzung machen. Zunächst einmal vielen, vielen Dank für eure Zeit, für eure Antworten. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch.
Gerne.
Danke.
Vielen Dank.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel. Ein Podcast von BNP Paribas Real Estate.